Kennst du das? Du räumst ständig irgendwas weg und trotzdem ist es nie wirklich ordentlich. Die Schubladen sind voll, dein Kopf auch und du fragst dich, warum fühlt sich das alles so schwer an? Ja, dann ist mein Kurs Weniger Kram, mehr Klarheit genau das Richtige für dich. In dem Kurs lernst du Schritt für Schritt auszumisten, ohne Stress, ohne Perfektionismus, aber mit echtem Ergebnis. Für weniger Kram, mehr Ruhe und ein Zuhause, das sich endlich wieder leicht anfühlt. Schau auf frugalesglück.de vorbei, da findest du oben im Reiter Unterstützung den Kurs oder direkt in den Shownotes. Da kannst du heute noch starten mit dem Ausmisten und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hi, bin ich Frugalistin? Gedanken über Geld, Freiheit und Genuss. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenning. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute mit einer Folge zum Thema Frugalismus. Ich möchte die Frage beantworten, ob ich Frugalistin bin. Bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich dir eine kleine Neuigkeit mitteilen. Ich bin nämlich schwanger in der 28. Woche zurzeit dieser Aufnahme. Ich nehme Mitte August diese Folge auf und warum erzähle ich dir von meiner Schwangerschaft? Naja, die Folgen im Frugales Glück Podcast werden jetzt in den folgenden Monaten, würde ich sagen, erstmal nur alle 2 Wochen wird eine neue Folge erscheinen. Das hat damit zu tun, dass ich ja mittlerweile schon 3 Podcasts habe und dass ich etwas vorproduzieren möchte. Also ich habe überlegt, soll ich jetzt, weil ich bin gerade in einer sehr kreativen Phase für Frugales Glück, mir fallen total viele Themen ein und ich habe mich gefragt, ja, soll ich die Folgen jetzt jede Woche raushauen und dann kommt nach der Geburt, die Geburt ist Anfang November, wenn alles gut geht, soll ich dann danach eine Pause machen, aber mir schien das irgendwie besser für dich als Zuhörer oder Zuhörerin, dass du alle 2 Wochen eine Folge hast, als wenn du jetzt jede Woche eine Folge hast und dann 3 Monate oder so gar nichts kommt. Deswegen ja, alle 2 Wochen erscheint der Frugales Glück Podcast, meine anderen beiden Podcasts übrigens auch. Also wenn du dich zwischendurch doch noch mit dem Thema Essen oder mit dem Thema Glauben beschäftigen willst, dann kannst du auch immer noch da reinhören, wenn du neue Folgen hören möchtest. Und ja, ich werde auch noch berichten natürlich über die Babyausstattung und Minimalismus mit Baby. Das ist ja für viele, die auch Babys haben oder Babys erwarten oder Kinder haben, interessant. Und dann kann ich auch endlich mal mitreden, wenn es darum geht, ja, mehrere Kinder zu haben. Bisher hatte ich immer nur ja meine Tochter bisher, aber dann habe ich 2 Kinder. Mal sehen, wie es dann weitergeht mit dem Minimalismus. Aber ich glaube, so viel wird sich gar nicht verändern. Hoffe ich zumindest. Also steigen wir mal in die Folge ein. Bin ich Frugalistin? Ich habe mich mal wieder ja mit dem Thema Mieten oder Kaufen beschäftigt. Deswegen auch die Folge neulich im Haus kaufen, ja oder nein. Und ich bin dann auf Lazy Investors gestoßen. Die gibt es schon ziemlich lange. Ich kannte die aber gar nicht. Und die haben darüber einige interessante Artikel geschrieben. Verlinke ich auch im Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Und über diese interessanten Artikel zum Thema Mieten oder Kaufen habe ich dann auch deren Artikel gefunden mit dem Titel »Warum wir keine Frugalisten mehr sind«. Und den habe ich angefangen zu lesen und da dachte ich, mein Podcast, mein Blog heißt »Frugales Glück«, bin ich denn eigentlich Frugalistin? Und darum geht es eben in dieser Folge. Ja, zuerst einmal die Frage, was ist denn eigentlich ein Frugalist? Und da habe ich mal bei der Koryphäe des Frugalismus, würde ich sagen, in Deutschland nachgeschaut, nämlich Oliver von seiner Seite frugalisten.de und seine Definition ist wie folgt. Ich lese das mal vor. Frugalisten fokussieren sich auf das, was nachweislich ein zufriedenes Leben ausmacht. Gute soziale Beziehungen, eine erfüllende Tätigkeit, Lachen, Gesundheit, Sport, lebenslanges Lernen. Alles Dinge, die nicht viel Geld kosten müssen. Zudem optimieren Frugalisten ihre Ausgaben. Sie halten ihre Fixkosten gering, wohnen möglichst nah bei der Arbeit, fahren mit dem Rad. Sie kaufen Dinge gebraucht und verkaufen, was sie nicht mehr benötigen. Frugalisten versuchen ständig ihren Horizont und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Probleme lösen sie lieber mit Kreativität und Geschick selbst, statt eine fertige Lösung zu kaufen. So ist Geld sparen und ein gutes Leben zu führen für Frugalisten kein Widerspruch, sondern geht Hand in Hand. So viel zu dem, was Oliver schreibt. Und die beiden von Lazy Investors, Anna und Eddie, die schreiben etwas anderes. Die schreiben, das Konzept kann man so zusammenfassen. Spare extrem, leg dein Geld in breit gestreute Indexfonds an, bis du so viel angesammelt hast, dass du von deinen Investments für immer leben kannst. Und dann winkt schon der Ruhestand. Also zwei sehr unterschiedliche Definitionen. Du findest die Links auch auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Da kannst du das alles selber nochmal nachlesen. Und meine spontane Definition, die mir jetzt so einfallen würde von Frugalismus, ist, das Ziel von Frugalismus ist finanzielle Unabhängigkeit und mehr Freiheit. Also mehr Freiheit durch mehr Geld, weniger Ausgaben, einfacheres Leben oder auch indem man sich seine Arbeit selbst wählen kann. Also das sind so die Faktoren, die für mich Frugalismus ausmachen. Und im angloamerikanischen Raum denkt man bei Frugalismus meistens an die FIRE-Bewegung. Und da würde die Definition eher so aussehen, dass man eisern spart. Sparrate ist oft 50-70% des Nettoeinkommens. Das ist natürlich schon ziemlich hoch. Die Leute versuchen, so viel wie möglich von ihrem Einkommen zurückzulegen. Und das Ziel ist, so viel wie möglich vom Einkommen in renditestarke Anlagen zu stecken. Das sind meistens Aktien-ETFs. Und die Motivation ist, dass man eben nicht bis zur Regel Altersrente arbeiten muss, sondern vom angesparten Kapital leben kann. Also kurz zusammengefasst, die frugale Strategie ist, die Ausgaben massiv zu senken, das Einkommen zu erhöhen und dann eben einen hohen Überschuss zu haben, den man schlau anlegt. Und für den Ruhestand rechnet man dann oft mit der 4%-Regel, also die besagt, dass man jedes Jahr 4% des Depotwertes entnehmen kann, um seine Lebenshaltungskosten zu decken. Um ein Beispiel, also um dir das mal mit Zahlen zu verdeutlichen, stell dir vor, du brauchst im Monat 1.500 Euro, dann würdest du ungefähr 450.000 Euro Vermögen benötigen, um nach der 4%-Regel dauerhaft 1.500 Euro pro Monat entnehmen zu können. Und jetzt kommt vielleicht die Frage auf, die du dir vielleicht auch stellst, vielleicht überlegst du auch, bin ich eigentlich Frugalist? Und wenn du jetzt dieses Ziel nicht hast, wenn du zum Beispiel gerne in deinem Job arbeitest, ist man dann kein Frugalist, ist die Frage. Und da habe ich mal unseren guten Freund Chatty gefragt, ChatGPT, und seine Antwort fasse ich jetzt hier mal ganz kurz zusammen. Und er hat gesagt, dass es einen Unterschied gibt. Also FIRE-Frugalisten, FIRE, so wie Feuer auf Englisch, steht für Financial Independence, Retire Early, also auf Deutsch finanzielle Unabhängigkeit, früh in Rente gehen. Also FIRE-Frugalist würde das Ziel haben, Kapital anzusammeln, um möglichst früh nicht mehr arbeiten zu müssen. Und davon unterscheidet Chatty den Lebensstil-Frugalist, dessen Ziel ist, bewusster, sparsamer, freier zu leben, egal jetzt ob mit oder ohne frühen Ruhestand. Und aha, ich fand das gar nicht so dumm, diese Differenzierung, diese Unterscheidung in FIRE-Frugalist und Lebensstil-Frugalist. Dann bin ich auf jeden Fall kein FIRE-Frugalist, weil ich arbeite gern und mein Ziel ist nicht, irgendwie mit 40 in Rente zu gehen. Das wäre jetzt auch schon, hätte ich das Ziel schon nicht erreicht, denke ich. Als nächstes möchte ich mal darauf eingehen, was das Problematische meiner Meinung nach am Frugalismus ist. Und da ist es mit so vielem im Leben, dass Extreme nicht gut sind. Wenn du alles ausgibst, was du verdienst, du gibst alles aus, du sparst gar nichts, ja, das ist nicht so besonders gut, weil dann brauchst du eine neue Waschmaschine und dann hast du ein Problem. Wenn du aber alles sparst, was du verdienst, dir überhaupt nichts gönnst, nichts Schönes, nichts Überflüssiges, nichts Luxuriöses in Anführungszeichen, ja, das ist auch nicht gut. Und da habe ich auch bei Lazy Investors, da hatten sie so ein Beispiel, auch in diesem Frugalismus-Artikel, von jemandem, der eisern spart, der auf alles verzichtet, auf leckeres Essen, auf schöne Reisen, auf eine gute Wohnung. Ich habe in dem Finanzen-Subreddit, übrigens auf Reddit gibt es so einen ganz interessanten Finanzen-Subreddit, würde ich empfehlen, weiß ich nicht, aber der ist manchmal ganz interessant zu lesen. Da habe ich wirklich von Menschen gelesen, die in Autos wohnen, um Miete zu sparen. Also oft natürlich Studenten, aber das fand ich schon ziemlich krass. Ja, und diese Person, die so eisern gespart hat, auf alles verzichtet hat, die ist dann mit Anfang 30 gestorben. Und ja, die Frage ist, was hatte der von dem Verzicht? Der hatte einfach gar nichts davon. Und eine ähnliche Geschichte, das hat mich dann auch an einen Kommentar erinnert, den Andreas mal geschrieben hat zu meinem Beitrag, genau, warum sparen, so hieß der Beitrag. Und Andreas hat da geschrieben, ich lese mal vor, was er schreibt. Meine Frau und ich sind zwar keine vollständigen Frugalisten, aber wir sind absolut überzeugte Minimalisten. Wir beschränken unsere Aufgaben auf das Notwendigste. Kleine Miete, gehen nie aus, machen nur einmal im Jahr Urlaub. Sogar dort achten wir darauf, sparsam zu sein. Meine Frau ist Verkäuferin, ich arbeite als Paketzusteller. Zusammen verdienen wir monatlich 3.500 Euro. Trotzdem legen wir etwa 2.200 bis 2.300 Euro unseres Einkommens beiseite. Dank unserer Sparsamkeit und klugen Finanzplanung konnten wir bereits so viel Geld sparen, dass wir theoretisch 20 Jahre lang davon leben könnten. Unser erspartes Geld liegt derzeit als Festgeld auf der Bank, wo es 4% Zinsen abwirft. Darüber hinaus haben wir auch in Aktien investiert. Wir haben das Arbeiten schon immer gehasst, deswegen möchten wir so bald wie möglich damit durch sein. Also auch hier, wir wissen ja nicht, was in den nächsten, ja, was in 5 Jahren ist, und wenn wir dann eisern gespart haben und wir erkranken schwer oder tödlich sogar, dann haben wir von dem ganzen Gesparten ja auch wiederum nichts gehabt. Deswegen sind diese Extreme, ja, sind eben nicht gut. Und wenn man jetzt entsagt, um in Zukunft mehr zu haben, grundsätzlich ist das ja gut und auch sinnvoll. Also habe ich ja gerade schon gesagt, das entgegengesetzte Extrem, dass man immer jetzt sofort alles haben will und gar nichts aufsparen kann. Das kann man ja auch beim Essen sehen zum Beispiel. Vielleicht kennst du dieses berühmte Marshmallow-Experiment. Da wurde Kindern ein Marshmallow hingelegt und sie hatten dann die Wahl. Entweder du isst das Marshmallow sofort oder du wartest, bis der Versuchsleiter zurückkommt und dann kriegst du 2 Marshmallows. Und das Experiment sollte eben zeigen, wie gut jemand Belohnung aufschieben kann und wie sich diese Fähigkeit langfristig auf den Erfolg im Leben, auf Selbstkontrolle, Lebensgestaltung und so weiter auswirkt. Und das Experiment hat dann gezeigt, dass die Kinder, die den Marshmallow nicht sofort aufgegessen haben, sondern eben darauf gewartet haben, bis der Versuchsleiter zurückkommt und dann 2 Marshmallows bekommen haben, also die größere Belohnung, auf die gewartet haben, dass sie später im Leben oft bessere Ergebnisse hatten. Also die haben höhere Bildungsabschlüsse gehabt, die Beziehungen waren besser, die Finanzen waren stabiler und so weiter. Aber ja, das wurde dann auch von anderen Studien kritisiert, weil es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, familiäres Umfeld, soziales Umfeld und so weiter. Aber ja, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass wenn man sofort alles immer jetzt sofort haben will, das ist nicht gut. Aber wenn man alles immer nur auf später aufschiebt und spart, das ist eben auch nicht gut. Ja, eben das jetzt verzichten, das sollte eben nicht zu dem Extrem führen, dass man jetzt absolut entsagt und total auf ein gutes Leben verzichtet. Weil dann kommt das gute Leben nie, dann ist es ja immer etwas, das erst in Zukunft kommt. Und ich habe auch in dem Forum von frugalisten.de, ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr über dieses ganze Thema gelesen. Es gibt ein tolles Forum mit interessanten Diskussionen, also auch das kann ich dir empfehlen. Und auch sehr spezielle, expertenmäßige, finanzielle Diskussionen zum Thema Immobilien oder Anlegen. Also wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Aber da haben einige auch geschrieben, wie verbissen und besessen sie wirklich jeden Cent gespart haben und gar nicht glücklich davon geworden sind, sondern ja eher im Gegenteil total besessen waren und gar kein Geld mehr ausgeben konnten. Jetzt habe ich hier das Zauberwort gesagt, gutes Leben, was heißt denn das? Und ich würde sagen, gutes Leben ist, dass man sich ab und zu Dinge gönnt, die man nicht unbedingt zum Überleben braucht, aber die man genießt. Also so eine Art von Luxus in Anführungszeichen, also dass es etwas Besonderes ist. Und das können materielle Dinge sein, das können aber auch immaterielle Dinge sein. Und ich möchte dir mal sagen, was ich gerne mache, also was für mich gutes Leben heißt. Ich gehe zum Beispiel gerne essen, ich probiere gerne neue Küchen aus. Und das mache ich dann eben zu speziellen Anlässen, zum Beispiel in der Woche nach unserer Hochzeit. Ja, coming soon, die Hochzeitsfolge, das habe ich nicht vergessen, die ist schon aufgeschrieben, aber noch nicht aufgenommen. Aber nachdem wir geheiratet haben, waren wir 3-mal essen in der Woche danach. Jetzt, ich würde sagen, wir gehen vielleicht einmal im Monat essen, wenn wir wirklich Lust darauf haben. Und im Gegensatz dazu wäre das falsche Extrem meiner Meinung nach, und das würde man vielleicht als frugales Extrem bezeichnen, wenn man sich bei jeder Ausgabe überlegt, okay, wenn ich das jetzt nicht kaufe und wenn ich das Geld stattdessen anlege, dann habe ich nach x Jahren Summe Y Geld Also das rechnet auch Oliver von frugalisten.de vor, was passiert, wenn man 1 Euro jetzt nicht ausgibt und so weiter. Also ich könnte mich dann auch fragen, okay, wenn wir jetzt nicht 50 Euro für dieses georgische Essen ausgeben würden. Es gibt hier in Antwerpen nämlich ein tolles georgisches Restaurant, wo wir schon seit ein paar Monaten hingehen wollen. Also geben wir nicht diese 50 Euro aus, sondern kaufen stattdessen ETF-Anteile. Dann hätten wir in 10 Jahren, und da habe ich auch mal wieder ChatGPT gefragt, wie viel Euro wir dann hätten, also und mit einer realistischen Nettorendite von 5% im Jahr, nach Inflation, wenn man belgische Steuerbesonderheiten berücksichtigt, dann hätten wir ungefähr 81,44 Euro. In Deutschland wäre das weniger, weil die Steuer, ETFs werden unglücklicher besteuert in Deutschland, da hätte man nur 71 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Also einmal 50 Euro nicht ausgeben, hätte man dann nach 10 Jahren 81 bzw. 71 Euro, okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr. Aber dann kann man sich natürlich die Frage stellen, hey, was ist denn jetzt, guck, wir gehen jeden Monat essen. Mal ganz abgesehen übrigens davon, dass 50 Euro für Essen gehen ziemlich wenig sind. Wir waren neulich mit russischen Freunden Bier trinken und Pommes essen und da war so ein trinkfreudiger Typ dabei. Typischer Russe, würde man sagen. Und der hat immer mehr frittierte Tintenfischringe und immer mehr Wodka bestellt. Er hat uns eingeladen und der musste dann 100 Euro letzten Endes bezahlen, obwohl wir wirklich, jeder hat vielleicht 1, 2 Getränke gehabt oder so, aber er hat eben immer diese Tintenfischringe nachbestellt und Pommes und so weiter. Ja, egal, aber wir bleiben mal bei den 50 Euro. Also nehmen wir an, dass wir jeden Monat für 50 Euro essen gehen. Und was passiert, wenn wir über 10 Jahre lang nicht jeden Monat für 50 Euro essen gegangen wären? Das sind schon mal an sich 6.000 Euro, weil die haben wir nicht ausgegeben für dieses regelmäßige Essen gehen. Wenn wir das in Belgien anlegen, dann haben wir nach 10 Jahren 1.760 Euro mehr. Wenn wir es in Deutschland anlegen, haben wir 877 Euro mehr. Gute Einladung übrigens, hier nach Belgien zu ziehen, weil die Besteuerung von Kapitalanlagen hier anscheinend wirklich viel besser funktioniert, besser ist als in Deutschland. Okay, also wir haben dann 1.000 bis 2.000 Euro gespart, on top auf diese 6.000 Euro, die wir nicht für das Essen ausgegeben haben. Aber dafür haben wir auch eben nicht diesen schönen Ausflug in dieses komische Stadtviertel gemacht, wo dieses georgische Restaurant ist und nach 5 Jahren mal wieder georgisches Essen gegessen. Also übrigens absolute Empfehlung, wenn du gerne essen gehst und neue Sachen ausprobierst. Georgisches Essen ist total lecker. Also probier das mal aus, wenn du noch nie georgisch gegessen hast. Man könnte ja auch noch, es gibt noch andere Sachen. Es gibt auch noch Leute, die rechnen aus, wie viel man in der Stunde verdient. Und dann könnte man sagen, okay, ich verdiene in der Stunde 20 Euro, ist mir das georgische Essen 2,5 Stunden meine Arbeitszeit wert und so weiter. Ich glaube, zur Illustration reicht das, was ich sagen wollte mit dem, ja, wenn man etwas gerne macht und sich das ab und an gönnt, wie zum Beispiel einmal im Monat essen gehen, ja, dann ist es vielleicht doch auch etwas, das zum Leben dazugehört, auf das man nicht zwanghaft verzichten muss, nur weil man dann, ja, nach so und so vielen Jahren so und so viel Geld gespart hat, wenn man das dann wirklich genießt, dieses Essen gehen. Und da ist mir eine Geschichte aus der Bibel zu eingefallen, die ganz gut dazu passt. Und das ist eine Geschichte von einem Mann, der eine gute Ernte hat und sich dann eine größere Scheune baut und sich auf seinem Reichtum ausruhen will. Ich lese dir das mal vor in der Einheitsübersetzung, Lukas 12, Verse 16 bis 21. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Was dieses Gleichnis nicht heißt, ist, und das wird oft missverstanden, das heißt nicht, dass es schlecht ist, viel Geld zu verdienen. Und das heißt auch nicht, dass es schlecht ist, zu sparen und sich Vorräte zu schaffen. Und das heißt auch nicht, dass es gut ist, wenn man alles sofort ausgibt und nicht für die Zukunft vorsorgt. Also das ist nicht der Punkt, sondern dieses Gleichnis, was Jesus damit sagen will, ist, ja, pass auf, dass du dich nicht in falscher Sicherheit wähnst oder dich auf viel Geld oder Besitz oder Macht oder Schönheit oder was auch immer vergänglich ist, ausruhst und dabei vergisst, dass du dich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern, nämlich um die unvergänglichen Dinge. Weil wenn du heute stirbst, dann nützt dir dein Reichtum nichts und dann ist es auch egal, ob du dein Geld nun für Konsum rausgehauen hast oder ob du jeden Cent gespart und klug angelegt hast. Und was sind die unvergänglichen Dinge, um die man sich kümmern sollte, statt um die vergänglichen? Naja, das ist deine Seele, das ist das Reich Gottes. Und ja, reich sein in Gott ist eigentlich das Ziel. Das ist das, worum man sich kümmern sollte, nicht um Reichtum auf der Erde eigentlich. Und ja, was das heißt, reich sein in Gott, da mache ich mal eine Folge auf mehr Himmel dazu, verlinke ich, wenn die fertig ist, auf dem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück. Wenn dich interessiert, hör da gerne mal rein. Und das möchte ich jetzt auf Frugalismus anwenden und es ist sehr platt runtergebrochen, würde ich sagen, aber ich denke, es passt trotzdem. Also einerseits ist Habgier schlecht und ja, zwanghaft zu sparen ist eine Form von Habgier. Also Habgier kann heißen, dass man zwanghaft wenig ausgibt oder zwanghaft mehr verdient und haben will. Also es ist beides irgendwie eine Form von Habgier. Und in dem Vers vor dem Gleichnis, das ich dir vorgelesen habe, sagt Jesus, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Also nur weil du 1 Million gut eingelegt hast, heißt es ja nicht, dass du glücklich bist und dass du nichts mehr machen musst. Also Obacht vor trügerischer, vergänglicher Sicherheit. Du bist nicht sicher, nur weil du viel Geld gespart hast. Und säkulär ausgedrückt, das ist eigentlich das, was Oliver in seiner Definition von Frugalismus schreibt, nämlich dass Reichtum von innen kommt. Das Reichtum eigentlich, wahrer Reichtum, ist eigentlich die Freude und Zufriedenheit an einfachen Dingen, die dich wirklich erfüllt und nicht materieller Reichtum oder Konsum. Egal, ob du jetzt den Konsum wirklich konsumierst und 1000 Sachen dir kaufst, die du toll findest, oder ob du nichts kaufst und alles sparst. Das sind ja zwei Seiten derselben Medaille im Grunde genommen. Okay, komme ich jetzt zu der Frage, bin ich Frugalistin? Und ich würde sagen, dass ich schon in vielem sicher sparsamer bin als andere Menschen und wahrscheinlich auch sparsamer als der Durchschnitt. Es gibt viele Dinge, die ich mir nur sehr selten kaufe. Zum Beispiel Kaffee zum Mitnehmen. Das kaufe ich eigentlich nur, wenn ich mit dem Zug nach Deutschland fahre. Das mache ich so 3 bis 4 Mal im Jahr. Ich gehe fast nie in ein Café oder in eine Bar. Also vor der Schwangerschaft habe ich schon manchmal gerne Bier getrunken. Also frisches, gezapftes Bier in Belgien, das ist natürlich was Fantastisches. Aber das macht keinen Sinn, weil es gibt kein Bier vom Fass ohne Alkohol in der Schwangerschaft. Und da kann ich genauso gut, anstatt dass ich 3,50 Euro für 0,3 Liter alkoholfreies Bier irgendwo in der Bar bezahle, kann ich genauso gut beim Discounter eine Flasche für 1,20 kaufen und gemütlich dann auf meinem Balkon trinken. Das macht für mich keinen Unterschied. Also mir würde es um das frische Bier vom Fass gehen und das gibt es eben nicht in alkoholfrei. Deswegen habe ich, glaube ich, in den letzten Monaten überhaupt gar kein Geld für Alkohol ausgegeben oder auch ja, für in Bars gehen, sagen wir. Ich kaufe auch keine Kosmetik oder irgendwie großartige Pflegeprodukte oder neue Kleidung, die irgendwelchen Trends folgt. Also mache ich überhaupt nicht. Und ich habe sogar beim üblichen Ausflug zu Rossmann, immer wenn ich bei meiner Mutter in Deutschland bin, gehe ich zu Rossmann und kaufe da Sachen, die es in Belgien nicht gibt oder die teuer sind. Da habe ich dieses Mal nur Zahnseide und Gesichtscreme gekauft. Also das war auch ziemlich frugaler Einkauf, würde ich sagen. Und es gibt auch einige Dinge, die ich nicht habe, die andere Leute vielleicht haben. Zum Beispiel ein Auto. Gut, brauche ich in Antwerpen auch nicht. Ich habe keinen Kredit, ich habe keine Schulden, ich habe keine Ratenzahlung für irgendwas, für Auto, für Immobilie, was auch immer. Ich habe keinen Lastenfahrrad zum Beispiel, wie 90% der Eltern der Kinder aus der Schule meiner Tochter. Ich habe keine Spülmaschine, ich habe keinen Trockner. Ich habe kein teures Handy. Ich habe immer noch mein Handy, was ich mir vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren für 250 Euro gekauft habe. Das hat schon ein bisschen gesprungenen Bildschirm, aber es funktioniert. Also warum soll ich mir ein neues kaufen? Ich habe keine Spezialgeräte in der Küche, sowas wie einen Hochleistungsmixer oder einen Thermomix. Ich koche in ganz normalen Töpfen. Meine Mutter hatte mir noch nach dem Einzug einen neuen großen Topf mitgebracht, so einen amerikanischen Riesentopf von meiner Oma. Die hatte sich dann irgendwann in den 60er oder 70er Jahren so amerikanische Töpfe gekauft mit lebenslanger Garantie und die sind einfach fantastisch. Und da mache ich dann eben ja Meal Prep, also ich koche dann gleich viele Portionen im Vorhinein, friere Teile ein, mein Mann nimmt es mit auf die Arbeit, also super Ding, dieser Topf, aber es ist eben auch nur ein ganz normaler Topf. Ich mache keine Fernreisen, ich bin in den letzten Jahren nur in Europa verreist und oft auch mit dem Zug angereist. Ich habe keine teuren oder trendigen Möbel. Ich habe überhaupt erst neulich von Bekannten gehört, die haben sich ein Haus gekauft und ja, dann passte deren altes Sofa nicht mehr zu dem Haus. Und das Erste, was sie dann gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt ein beiges Sofa, weil unser altes passt nicht mehr zu dem neuen Haus. Und da dachte ich dann auch, okay, das ist natürlich ein großes Problem, wenn das Sofa nicht mehr zum Haus passt. Also ich kaufe viele Dinge nicht, die viele Menschen womöglich oft kaufen, oder ich habe Dinge nicht, die andere Menschen haben oder brauchen. Andererseits gebe ich aber auch relativ viel Geld aus für Dinge und ja, ohne die ich leben könnte, beziehungsweise für die andere Menschen wenig oder auch gar kein Geld ausgeben. Zum Beispiel Reisen. Werden wir sehen in meinem finanziellen Jahresbericht von diesem Jahr, wie viel ich ausgegeben habe. Das war ja in den letzten Jahresberichten immer so meine Schwachstelle, dass ich gefühlt zu viel für Unterkunft und Bus, Bahn, Flugtickets ausgegeben habe. Dann mache ich ja für Ausflüge mit dem Zug, habe ich hier aufgeschrieben, obwohl ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig viele Ausflüge mache, die groß ins Geld gehen, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Dann die Fahrten nach Deutschland, die kosten auch ein paar hundert Euro im Jahr. Dann Barfußschuhe, die ich kaufe und verkaufe, weil ich die Sohlen immer schief laufe und dann tut alles weh. Deswegen muss ich die regelmäßig wechseln. Ich kann die nicht einfach jahrelang tragen, leider, leider. Dann mein Yoga-Abo war immer relativ teuer, aber jetzt habe ich gerade keins und jetzt kaufe ich auch kein neues, weil es für die, ja, für die Zeit mit dem Baby und wenn es das Baby dann auch zu Hause ist und nicht in die Krippe geht, kann ich nicht morgens zum Yoga gehen. Ich mache in letzter Zeit Yoga immer zu Hause, das ist auch gut und das ist kostenlos. Für Lebensmittel gebe ich relativ viel Geld aus im Vergleich zu früher, weil ich mich ja jetzt nicht mehr vegan ernähre und auch ja, aus gesundheitlichen Gründen würde ich sagen, regelmäßig Fleisch, Fisch und Eier esse, sind die Ausgaben für Lebensmittel einfach gestiegen. Ich versuche trotzdem so günstig wie möglich einzukaufen und dennoch hochwertig. Ich kaufe zum Beispiel nur Bio-Eier oder versuche gutes Fleisch zu kaufen. Aber dennoch ist es natürlich teurer als eine vegane Ernährung. Vegane Ernährung ist einfach unfassbar günstig und auch unglaublich lecker. Also wenn ich wüsste, dass es für die Gesundheit genauso okay ist, würde ich mich auch liebend gern wieder vegan ernähren, aber ist es nun mal leider nicht. Manchmal gehe ich auch gerne nett essen, das habe ich ja schon erzählt. Und seitdem ich mit meinem Mann ein gemeinsames Konto habe, da mache ich auch noch mal eine extra Folge zu, das ist sicher auch interessant. Wir haben unsere Ein- und Ausgaben zusammengelegt. Ist auch die Unterstützung seiner Familie, die wohnen alle in der Ukraine noch, ist natürlich auch ein großer Posten, weil wenn da jemand krank wird oder Medikamente braucht und so weiter oder sonst irgendwas passiert, dann müssen wir die natürlich unterstützen und können nicht einfach sagen, ja, wir wohnen hier wie die Made im Speck, aber ihr könnt euch das Krankenhaus nicht leisten. Also das ist auch etwas, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aber was viele Menschen, die in Deutschland oder in Belgien oder wo auch immer leben, im westlichen Ausland vielleicht, die aber Verwandtschaft haben in Ländern, die viel ärmer sind, mit einem schlechteren Gesundheitssystem oder Sozialsystem, dass sie denen eigentlich ja ganz großen Teil ihres Gehaltes jeden Monat überweisen. Da habe ich überhaupt noch nie dran gedacht. Und das kommt auch interessanterweise in diesen Frugalismus-Diskussionen kaum vor, aber wenn man Familie hat in ärmeren Ländern der Welt, dann muss man die natürlich unterstützen. Dann kann man nicht einfach sagen, nee, meine Sparquote ist mir wichtiger, als dass ich meiner Familie helfe. Und deswegen macht es natürlich auch, je nachdem, was da gerade los ist und ob die Leute gesund sind, macht es natürlich auch ein paar hundert Euro im Monat schon aus. Kurzum, um die Frage zu beantworten, ich würde mich in Olivers Sinn als Frugalistin bezeichnen, also als Lebensstil Frugalistin, wie ChatGPT ja gesagt hat, also nicht als Feierfrugalistin, sondern als Lebensstilfrugalistin. Also, und dazu gehört eben der Fokus auf diesen inneren Reichtum, also was Oliver da aufgezählt hat, dass man eine erfüllende Arbeit hat, dass man gute Beziehungen hat, sich bewegt, neue Dinge lernt. Also das sind alles Sachen, die ja nicht viel Geld kosten. Ich versuche, meine Fixkosten niedrig zu halten. Ich versuche, nichts Unnötiges zu kaufen. Ich kaufe und verkaufe gebraucht. In letzter Zeit verschenke ich allerdings auch viel. Ich versuche schon, kreative Lösungen mir selber zu überlegen, statt einfach irgendwas neu zu kaufen. Ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte, nachdem ich den Kinderwagen für meine Tochter verkauft habe, als sie schon ein bisschen größer war, dann habe ich einen Buggy gekauft und der Buggy an sich war super. Aber der Lenker, da waren dann so, ja, für die Hände so zwei so Röhrchen nach oben sozusagen, wo man den schieben konnte, die waren zu niedrig, weil ich bin relativ groß und das war mir zu niedrig. Und dann hat der Mann meiner Mutter mir auf meine Bitte hin so ein Abflussrohr da drauf gebastelt, sodass ich das dann ganz weit oben anfassen konnte. Das war super bequem, sah natürlich ein bisschen bescheuert aus. Er hat dann da so ein schwarzes Band drum gewickelt. Das ist ein bisschen, also man sah nicht, dass es ein Abflussrohr war, aber es war trotzdem irgendwie eine irre Konstruktion. Und ich habe da noch ein Foto von gefunden, das hatte ich hier auf so einer Art Kleinanzeigen-App als Profilfoto. Ich poste das mal in dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugalistik, dann kannst du dir diesen Abflussrohr-Buggy angucken, der war wirklich ziemlich witzig. Also ich war damit zufrieden, weil der Buggy ist gut gefahren, der hatte dann die perfekte Höhe. Warum soll ich denn 200 Euro für irgendeinen super-duper-Buggy ausgeben, wenn ich den für 20 Euro plus 5 Euro Kosten für das Abflussrohr vielleicht Gebrauch gekauft habe und das Ding genauso gut ist. Also wie Oliver schreibt, Geld sparen und gutes Leben führen sind kein Widerspruch, sondern gehen Hand in Hand. Und das ist wirklich so. Und ich finde, das sieht man zum Beispiel am Beispiel Fahrrad. Das ist so eine wirkliche Win-Win-Situation, weil Fahrradfahren spart einerseits Zeit, weil man steht nicht im Stau, es spart Geld, man muss nur einmal das Fahrrad haben und dann muss man es nicht tanken oder irgendwelche Reparaturen großartig meistens, also zumindest sind die nicht so teuer wie beim Auto und es gibt eben Energie und andererseits ist Fahrradfahren eben gesund und macht gute Laune. Also man spart was und man hat auch irgendwie ein besseres Leben, glaube ich, als wenn man irgendwie genervt im Stau steht. Und das ist eben diese Lebensstildefinition von Frugalismus, der ich mich definitiv anschließen würde. Wenn ich mir aber die Definition von Lazy Investors anschaue, bin ich definitiv keine Frugalistin. Also das, was sie sagen, spare extrem, leg dein Geld in breit gestreute Indexfonds an, bis du so viel angesammelt hast, dass du von deinen Investments für immer leben kannst. Und dann winkt schon der Ruhestand. Ich spare nicht extrem, also ich gebe auch Geld aus, wenn ich mir gerne etwas kaufen möchte und wenn ich weiß, dass ich daran Freude habe. Und ich will nicht mit 40 oder mit 50 in den Ruhestand, weil ich wirklich gerne arbeite. Ich liebe meine Arbeit und mein Ziel ist es nicht, so viel Geld wie möglich zu haben, sondern ich will eigentlich nur, dass meine monatlichen Ausgaben so niedrig wie möglich sind und dass ich ein Polster habe in Form von ETF und Sparkonto, sodass ich eben nicht darauf angewiesen bin, nur unbedingt 3.000 Euro netto im Monat verdienen zu müssen und dass ich nicht darüber nachdenken muss, ob ich jetzt eine Reise mache oder ob ich eine Wurzelbehandlung machen lasse, hatte ich neulich auch, die hat 500 Euro gekostet, weil hier die Krankenversicherung nicht so viel zurückzahlt wie in Deutschland, dass ich eben nicht sofort finanzielle Sorgen habe, sondern dass ich weiß, ich habe ein ordentliches Polster, da kann ich Menschen mit helfen, ich kann, neulich habe ich auch Freunden 3.000 Euro geliehen zum Beispiel. Ich kann irgendwo hinfahren, wenn ich möchte. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, ist es egal. Ich muss eben nicht 3.000 Euro netto im Monat verdienen, krampfhaft, sondern ich kann auch weniger verdienen und das ist trotzdem prima. Deswegen ja, Lebensstil-Frugalistin ja, Feier-Frugalistin nein. Und mich würde interessieren, was für dich Frugalismus bedeutet, ob du dich als Frugalist oder als Frugalistin bezeichnen würdest, warum und oder warum nicht. Also schreib gerne einen Kommentar. Du weißt ja, zu jeder Folge gibt es einen Beitrag auf Frugales Glück, wo du einen Kommentar schreiben kannst. Ich würde mich wirklich freuen und bin wirklich gespannt darauf, was deine Meinung zu diesem Thema ist. Und wenn du noch mehr über Minimalismus erfahren möchtest, dann schau dir gerne Minimalistisch Leben an, mein Online-Kurs. Den gibt es als Selbstdenkkurs und da gibt es auch einen großen Teil zur finanziellen Freiheit, hätte ich es beinahe gesagt, also zum frugalistischeren Leben, wo du lernst, weniger Geld auszugeben, deine Ausgaben und Einnahmen überhaupt erstmal dir einen Überblick darüber zu schaffen, weniger Geld auszugeben, weniger zu konsumieren, weniger auf bestimmte, ja, so Konsumtricks reinzufallen und so weiter. Den Link findest du in den Shownotes zu Minimalistisch Leben. Und wenn du noch ein Coaching vereinbaren möchtest, dann kannst du das jetzt noch. Ich denke, das Kennenlerngespräch werde ich bis Mitte September noch online lassen, sodass du noch die Möglichkeit hast, ein Coaching zu machen. Danach ist erstmal ja Babyzeit angesagt. Dann habe ich wahrscheinlich für Coaching ist erstmal eine kleine Pause. Aber nutze das gern noch. Also auch den Link zu dem Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.